Sie beschäftigen sich intensiv mit Geschlecht und Schule. Wie ausgeprägt sind vielfältige Geschlechtsidentitäten denn im Grundschul- und Schulalter?
Na, wir haben im Prinzip, sagt die Forschung, dass es drei Phasen gibt, in denen Geschlecht von sozusagen in der psychologischen Geschlechtsidentitätsentwicklung von besonderer Bedeutung sind. Das ist einmal so um das Alter von zweieinhalb Jahre, wo sozusagen eine Geschlechtsidentität oder sich bildet, wo zwei Geschlechter sozusagen wahrgenommen wird, dass die Welt aus zwei Geschlechtern besteht und diese sozusagen sich auch selbst dort einordnen oder eben nicht. Und dann im Alter von zwischen fünf und sieben, wo erneut die Frage von Geschlecht eine große Relevanz hat. Und insofern ist das auch im Rahmen der Grundschulzeit, also dann ist die nächste wirklich große Phase ist im Alter von, in der Pubertät. Das heißt also, diese drei Phasen gibt es. Und insofern ist das in der Grundschule auch Thema.
Was für einen Einfluss haben denn LehrerInnen auf die Geschlechtsidentitäten ihrer SchülerInnen?
Die Schule ist ein Ort, in der auch Heteronormativität reproduziert wird und produziert wird. Und Geschlecht als Ordnungskategorie findet in Schule vielfach statt. Das zeigen diverse Studien. Das heißt, im Schulalltag ist Geschlecht sehr häufig ein Thema. Und je öfter wir Geschlecht als Ordnungskategorie benutzen, desto mehr verankert sich das in den Köpfen der Schülerinnen als Annahme, dass Geschlecht eine gesellschaftliche Trennwand ist. Und dabei werden in der meisten Zeit eben nicht-binäre Geschlechter außen vor gelassen. Insofern ist das für zum einen für Menschen natürlich, oder für Kinder, die eben nicht sich diesen zwei Geschlechtern zuordnen, immer wieder der Moment, in dem ihnen vermittelt wird, dass sie der Norm nicht entsprechen. Aber gleichzeitig wird allen anderen Kindern eben auch vermittelt, dass es eben nur zwei Geschlechter gibt, was nicht stimmt.
Diese Vermittlung von Zweigeschlechtlichkeit ist auch verknüpft mit Geschlechterrollen. Es gibt ja auch gerade beim Lehrpersonal sehr asymmetrische Geschlechterverteilungen, also zum Beispiel der männliche Mathelehrer und ja die Kunstlehrerin, also so sehr klassische Stereotype, die ich so aus meiner Schulzeit noch kenne. Wie wirksam sind denn diese Stereotype immer noch?
Ja, sie sind wirksam, aber gleichzeitig können alle dazu beitragen, diese Ordnungskategorie sozusagen zu vermeiden. Klar haben wir sozusagen Vorbilder, aber auch jenseits dessen, und es wäre schön, wenn das stärker gemischt ist, aber da sehe ich auch irgendwie Entwicklungen hin. Aber wir können alle dazu beitragen, eben diese Ordnungskategorien zu vermeiden. Also zum Beispiel, wenn wir also Lesereien nicht nach Geschlecht abwechselnd organisieren, sondern andere Kriterien dafür nehmen. Oder wenn einfach eine nicht binäre Person inkludierende Sprache benutzt wird. Und das geht auch in der Grundschule.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, welche Möglichkeiten man hat, also zum Beispiel durch Sprache inklusiver zu sein. Wie sieht es denn mit dem Lehrmaterial aus? Also wir verallgemeinern jetzt ein bisschen, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Schulformen und unterschiedliche Fächer, aber was lässt sich denn über das Schulmaterial sagen? Wie wird denn da auf Geschlecht geblickt oder vielleicht auch auf eine geschlechtliche Vielfalt?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich kenne gerade keine aktuelle Studie, die umfangreich Schulbücher sich anschaut. Aber wir haben auf der Didakta 2018 war das, glaube ich, uns die neuesten Bücher angeguckt, die dort ausgelegt waren. Und da war immer noch eine deutliche Zweigeschlechtlichkeit vertreten, bis hin, wenn das Thema Trans- und Intergeschlechtlichkeit aufgegriffen wurde, dass dieses häufig falsch dargestellt war. Das war allerdings eher dann für höhere Stufen. Aber und auch da gibt es eine Entwicklung. Es gibt zunehmend Material, also auch von Schulbuchverlagen, zu dem Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, beziehungsweise wo das einfach selbstverständlich aufgegriffen ist, was das Beste ist, dass es sozusagen nicht als ein Sonderthema nur erscheint, sondern wirklich in alle Themen mit hineingebracht wird, wo eben geschlechtliche Identität und sexuelle Identität eine Rolle spielt. Und da gibt es inzwischen viel Material, was zur Verfügung steht. Wir haben eine Broschüre oder für eine Publikation Schule lehrt, lernt Vielfalt. Und der zweite Band zeigt auf oder verweist auf ganz viel Material, was es gibt.
Das ist jetzt ja ein sehr positiver Ausblick, den Sie da gerade gemacht haben. Mich würde da interessieren, ob es da schon auch regionale Unterschiede gibt. Also ich spreche da jetzt aus der Perspektive von jemandem, die auf dem Land aufgewachsen ist. Wie ist denn da vielleicht ein Stadt-Land-Unterschied, ein Ost-West- oder ein Nord-Süd-Gefälle, wo sich bestimmte progressive Vorstellungen von Geschlecht auch im Lehrmaterial finden oder wo sie es eher noch nicht gibt?
Naja, die Materialien sind ja im Internet zu finden. Insofern, also auch die Publikation, auf die ich gerade verwiesen habe, kann gedownload werden. Und viele Materialien finden sich tatsächlich im Internet. Insofern ist da die Land-Stadt-Unterschiede aufgebrochen. Ich würde eher sagen, dass es vor allen Dingen Unterschiede sind in den Bundesländern. Also Berlin ist sehr weit in der curricularen Verankerung. In Niedersachsen ist das, wo ich herkomme, ist das jetzt noch nicht in der gleichen Weise erfolgt, aber es bewegt sich in jedem Bundesland. Insofern ist das eine große Stellschraube, würde ich mal sagen. Und natürlich spielen, also Niedersachsen ist ja auch ein Flächenland und wir machen Lehrkräftefortbildung und auch dort kommen immer wieder Lehrkräfte, die sagen, naja, auf dem Land ist es auch ein Stück weit schwieriger, aber es kommt immer darauf an, wie auch dieses Land jeweils geprägt ist. Insofern, es gibt auch Städte, wo das auch schwieriger ist, das zu thematisieren. Und es gibt Schulen, also es gibt viele Faktoren, will ich sagen, Stadt-Land ist da nur einer.
Ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch die Herkunftsfamilie. Jetzt angenommen, in der Schule wird sensibel und reflektiert über Geschlecht und Geschlechtsidentitäten gesprochen. Wenn die Kinder dann nach Hause kommen und dann ein ganz anderes Bild oder andere Geschlechtervorstellungen vorgelebt bekommen, dann korreliert es ja total mit dem, was man in der Schule gelernt hat. Da würde mich jetzt interessieren, wie viel Elternarbeit oder wie viel Einfluss auch aus der Herkunftsfamilie braucht es denn auch für eine gendersensible Bildung?
Also die Lehrkräfte, die in unseren Fortbildungen sind, erzählen, dass meistens eigentlich von den Eltern wenig Widerstand kommt, sondern eher da das auch akzeptiert ist. Es gibt es immer mal wieder auch, natürlich, aber sozusagen viel weniger als häufig angenommen wird. Es wird immer gesagt, es ist nicht möglich, weil die Eltern sozusagen sich dagegen stellen. Es gibt einen klaren pädagogischen Auftrag, der bestimmt, dass alle Kinder ein Recht auf Bildung haben und damit ein Recht auf diese diskriminierungsfreie Bildungsteilhabe. Das ist ein Menschenrecht und Schule steht im Auftrag, dieses zu realisieren und dazu gehört auch, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt zu integrieren. Es gibt genug Studien, die auch zeigen, inwiefern das zum Wohle des Kindes ist und auf die kann da auch zurückgegriffen werden. Also ich glaube, sobald auch vermittelbar ist, und da gibt es viele gute Argumente, dass es den Kindern, dass es für die Entwicklung der Kinder wichtig ist, dieses Thema weder zu tabuisieren noch irgendwie zu reduzieren auf zwei Geschlechter und gleichzeitig in einer Welt zu leben, in der es ja juristisch mehr als zwei Geschlechter gibt. Und das nicht eben als dann einen Konflikt erlebbar zu machen oder so entstehen zu lassen. Das sind Argumente, die es, glaube ich, für Eltern auch nachvollziehbar machen, warum das ein wichtiges Thema ist. Und wie gesagt, es ist Bildungsauftrag.
Das finde ich jetzt einen sehr positiven Ausblick, den Sie da gerade gegeben haben. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt schon auch an dieses rechte Narrativ denken, dass Aufklärung über Geschlechtsidentitäten eine Frühsexualisierung sei, was ja natürlich ein Widerspruch in sich ist, weil es ja nicht um Sexualität geht. Aber mich würde trotzdem noch interessieren, was Sie so beobachten können. Also finden diese Narrative, die ja irgendwo auch in der Mehrheitsgesellschaft so rumwabern, da auch ihren Einzug irgendwie in Elternverbände, dass eben da so reaktionäre Narrative irgendwie noch trotzdem von einigen noch stark gemacht wird? Oder ist das wirklich eine Politik in der Öffentlichkeit, die es aber so gar nicht so gibt?
Natürlich finden die dort auch Eingang. Ich nehme an, in einem ähnlichen Verhältnis, wie wir das im Alltag erleben. Und es gibt ja auch dort Argumentationshilfen und viel Material, wie diesbezüglich dann auch ja damit umgegangen werden kann. Es gibt zum Teil Erzählungen von Lehrkräften, also ich kann jetzt sozusagen nur sagen, was die Lehrkräfte, die ich kenne, also die wir fortbilden, was dort erzählt wird. Und ich muss sagen, es spielt erstaunlich wenig eine Rolle. Also es gibt durchaus Erzählungen über bestimmte Gruppierungen, also auch unterschiedlichster Religion, durchaus christlicher, unterschiedlicher politischer Positionierungen, wo das dann tatsächlich Thema ist. Und insofern ist auf jeden Fall auch eine Argumentationsstrategie Bedarf oder auch eine Kenntnis der Debatten und eine Fähigkeit darauf zu reagieren. Aber die meisten erzählen, dass sie dennoch im Unterricht das durchaus formulieren können und das also auch also sozusagen vielfältige Geschlechtlichkeiten und Identitäten im Unterricht zum Thema machen können und dass Kinder da auch sehr dankbar sind teilweise, weil das ja auch Kinder leben ja nicht nur in Schule und Elternhaus, sondern kriegen die ganze Welt mit und oder viel von der Welt und dort kriegen sie auch eine Vielfalt mit. Und insofern, dass es einen Ort gibt, in dem das besprechbar ist, ist auch für Kinder, in deren Elternhaus das keine große Rolle spielt, von Bedeutung.
Da würde mich jetzt direkt interessieren, was es denn, also natürlich gibt es je nach Jahrgangsstufe vielleicht auch irgendwie SchülerInnen, die viel vernetzter im Internet sind und sich schon viel mehr mit geschlechtlicher Vielfalt auseinandergesetzt haben, als sich das vielleicht das Lehrpersonal hat. Was gibt es denn da vielleicht auch für Bewegungen von Seiten der SchülerInnen oder für Forderungen und Wünsche, die irgendwie in den Schulalltag getragen werden und auch umgesetzt werden?
Es gibt in Göttingen zum Beispiel eine Schule, aber das ist ein Gymnasium, glaube ich, auf jeden Fall Sekundarstufe 1 und 2, wo sich eine AG gegründet hat, eine SchülerInnen-AG, eine Queere, die dann gefordert hat, dass das Thema deutlicher in der Schule platziert sein soll und auch einen Sprachleitfaden für die Lehrkräfte entwickelt hat. Also es gibt durchaus Bewegungen von SchülerInnen, die sagen, das Thema soll an meiner Schule aufgegriffen werden und die Lehrkräfte und die Materialien, die wir bekommen, reichen nicht aus. Es gibt auch inzwischen einen Zusammenschluss von SchülerInnen, die zur Gründung von queeren AGs beraten. Oskar heißen die mit Q. Also das heißt, von den SchülerInnen gibt es durchaus eine Bewegung. In der Grundschule ist das jetzt eher selten, obwohl es natürlich Kinder gibt, die auch in der Grundschule sich nicht binär verorten. Aber diese Organisations-, also das, was Sie gerade ansprechen von sozusagen Forderungen von SchülerInnen und eine größere Organisationskraft, das sind meistens ja ältere SchülerInnen. Aber da gibt es durchaus Bewegung und Forderungen auch.
Jetzt werden natürlich diese Bewegungen und Forderungen auch irgendwo eine Veränderung auch kurz- und langfristig herbeirufen. Ich habe mich jetzt gerade vielleicht als letzte Frage irgendwie noch gefragt, naja, wenn man jetzt Geschlecht radikal umdenkt, wenn man sich wirklich im Lehrmaterial von der Zweigeschlechtlichkeit und auch von so biologischen Vorstellungen von Geschlecht irgendwie verabschiedet, dann erfordert es ja eine wahnsinnige Dekonstruktion von dem Verständnis, wie man Geschlecht oder sein Umfeld irgendwie begreift. Also es ist ja ein wahnsinnig radikaler Gedanke. Und da habe ich mich jetzt gefragt, man müsste ja einerseits total radikal den Schulalltag irgendwo umdenken, der ja eben sehr wahnsinnig verwoben ist mit Geschlecht. Wie sehen Sie da so die Trends? Also ist dieses erfordert, also passiert dieses Umdenken oder ist es wirklich eher eine Reform an manchen Stellen, also zum Beispiel durch neue Schulbücher? Und wo geht das alles vielleicht auch hin in der Zukunft?
Also Ihr Gedanke sozusagen, Geschlecht unbedeutend zu machen und einfach ganz zu entfernen als Kategorie aus unserem Leben, ist eine schöne Utopie, aber da sind wir noch nicht. Und ich würde jetzt nicht mal sagen, dass Schule da jetzt die vorreitende Institution sein muss, die das umsetzt, sondern Schule sich ja mit Gesellschaft und gesellschaftlichen Verhältnissen sozusagen sich darin bewegt und insofern an beiden Orten oder an vielen Orten und ebenso an Schule Geschlecht reflektiert werden muss und erweitert werden muss auf mehr als zwei Kategorien. Das halte ich für einen viel wichtigeren Schritt im ersten Schritt, als zu zu sagen, es gibt kein Geschlecht. Weil real erleben wir ja, dass Geschlecht von Bedeutung ist in unserer Gesellschaft. Und darauf, einen guten Umgang damit zu finden, darauf sollten Kinder ja vorbereitet werden. Oder ja. Und das heißt für mich eher, als jetzt zu sagen, Geschlecht darf überhaupt keine Rolle mehr spielen. Wir sprechen über Geschlecht nicht mehr. Also das wäre ja eine komplette... Also dann wird das Thema ja auch plötzlich verschwindet in seiner Besprechbarkeit. Es braucht es aber, darüber zu sprechen. Insofern wäre mein Ansatz, obwohl ich Vertreterin, also ich denke, also Geschlecht ist eine, oder die Art und Weise, wie wir Geschlecht verstehen, ist eine gesellschaftlich geprägte und veränderbare Sichtweise. Also es ist keine Natur, aber dennoch gibt es auch ein Zusammenspiel zwischen das, was wir als Biologie begreifen und dem, was sozusagen sozial, gesellschaftlich und historisch gewachsen ist. Insofern würde ich auch nicht sagen, es geht darum, es ganz aus der Biologie zu entfernen oder sozusagen es, sondern vielmehr darum zu sagen, wie wird es denn geprägt? Und diesen Konstruktionscharakter und diese gesellschaftliche Prägung einfach mit aufzugreifen als Thema. Und wie gesagt, dabei das Wichtigste finde ich tatsächlich, sind diese zweigeschlechtlichen Ordnungskategorien aufzubrechen und möglichst an vielen Punkten klarzumachen, welche Vielfalt es gibt. Und es geht ja nicht darum, sozusagen nicht mehr sogenannte Cis-Geschlechtlichkeiten, also dass sich in dem zugeordneten Geschlecht auch mit dem zu identifizieren, zu negieren, sondern es geht darum, eine Vielfalt aufzumachen und dabei aber auch zu thematisieren, dass es eine Normierung, eine heteronormative Struktur in unserer Gesellschaft gibt, die immer wieder Ausschlüsse auch produziert. Also die Machtverhältnisse auch mit zu thematisieren. Natürlich jeweils dem Alter der SchülerInnen angepasst. Also so. Aber da gibt es auch sozusagen, was macht eigentlich Normierung? Also da gibt es sehr schöne Übungen zum Beispiel. In unserer Publikation Das große böse Trennende ist, wo es genau darum geht, was macht denn dieses Trennende mit uns, wenn wir unterscheiden? Was sind das für Gefühle und was entsteht dadurch für Dynamiken? Und das sind natürlich Sachen, die kann ich auch mit Grundschulkindern gut bearbeiten.